Pfeifferkornelia gearbeitet bei der Caritas, aber als Interessenvertreterin und von Montag bis Donnerstag arbeite ich beim KII, das heißt Kompetenznetzwerk Informationstechnologie zur Förderung der Integration von Menschen mit Behinderungen, erlangen haben. Warum einfach KII? Und jetzt beginne ich mit meiner Lesung. 45 Jahre in einer Einrichtung. Wie es damals war und wie es jetzt ist. Zum Thema Verantwortung. Jetzt geht es ums Geld. Früher muss ich mir das Geld von den Betreuerinnen beziehungsweise Schwestern holen. Jetzt habe ich ein Konto und kann über mein Geld, das ich verdiene, selbst verfügen. Ich habe die Verantwortung, mir das Geld einzuteilen. Gesunde, ungesunde Lebensweise. Es wird schon darauf geachtet, dass ich so gesund wie möglich lebe. Einmal in der Woche ist Training und auch Abwaage. Die Begründung dafür, ich bin schon älter und es war so schwierig, Muskeln aufzubauen und Gewicht zu verlieren. Ich bestimme aber selber, wann ich mich gesund ernähre und wann ich etwas Ungesundes esse oder trinke. Ich bestimme auch selbst, wann und wie oft ich außer dem Training Bewegung bzw. Sport mache. Ich bestimme auch selbst, wann ich Alkohol trinke. Ich bestimme auch selbst, ob ich rauche. Ich trage die Verantwortung für meine Gesundheit. Jemanden einladen. Früher hat es so etwas nicht gegeben. Entweder man hat Besuch bekommen oder man ist heimgefahren. Da hat es auch Heimverbuchtungen gegeben. Jetzt kann ich selbst bestimmen, wann ich jemanden einlade und wen ich einlade. Einrichtung verlassen. Früher habe ich mich immer abmelden müssen, wenn ich die Einrichtung verlassen habe. Ich habe sogar fragen müssen, ob ich einkaufen gehen darf. Unser Tag zum Einkaufen war der Samstag. Jetzt kann ich selbst bestimmen, wenn ich die Einrichtung verlasse. Und ich muss nicht mehr fragen. Und ich muss nicht mehr fragen. Ich bin selbst dafür verantwortlich. Ich kann auch selbst bestimmen, wann ich zurückkomme. Zum Beispiel, ob ich nach der Arbeit gleich heimkomme oder ob ich später heimkomme, weil ich noch einkaufen gehe. Nur wenn ich allein auf Urlaub fahre, muss die Einrichtung Bescheid wissen, wann ich wegfahre und wann ich zurückkomme. Zum Beispiel im Sommerurlaub oder zu Weihnachten. Es um die Wahlmöglichkeiten, zum Beispiel Begleitung, Betreuung. Früher waren die Betreuerinnen, die neu gekommen sind, einfach da. Wir Kundinnen haben nicht mitreden können und auch nicht wählen können. Meistens war ich mit den Betreuerinnen zufrieden. Aber mit manchen bin ich nicht gut ausgekommen. Noch früher hatten wir Schwestern. Und da hat es in keiner Hinsicht Wahlmöglichkeiten gegeben. Wenn jetzt neue Begleiterinnen kommen, die stellen sich vor und verbringen ein paar Stunden mit uns. Wir dürfen dann sagen, wenn wir uns als Begleiterin vorstellen können. Urlaub. Gemeinsamen Urlaub hat es früher nie gegeben. Da sind alle heimgefahren zu den Eltern oder zu den Verwandten. Seit es unsere teilbetreute Wohngruppe gibt, haben wir auch Gruppenurlaube. Jede darf mitbestimmen, wo wir hinfahren. Ernährung. Mittags gibt es in St. Elisabeth beim Essen drei Menüs zur Auswahl. Mich betrifft das jetzt nicht mehr. Ich kann beim Essen auch wählen. Zum Frühstück, zum Abendessen und zum Wochenende kann ich auch essen und trinken, was ich möchte. Ich kann wählen, ob ich mich gesund oder ungesund ernähre. Das war früher nicht so. Früher hat es mittags nur ein Menü gegeben. Das hat man essen müssen, ob es geschmeckt hat oder nicht. Wenn ich etwas nicht gegessen habe, so habe ich auch nichts anderes bekommen. Zum Beispiel mir hat die Suppe nicht geschmeckt. Ich habe sie nicht gegessen. Darum habe ich auch die Hauptspeise nicht bekommen. Das heißt, ich habe vom Frühstück bis zum Abendessen nichts zum Essen gehabt. Ich bin auch gezwungen worden, etwas zu essen, was mir nicht geschmeckt hat. Zum Beispiel ein Brot dick mit Butter bestrichen oder Milchnudeln. Das waren Nudeln in Milch. Arbeitsangebot. Ich war sehr lange in St. Elisabeth und zwischendurch im Institut Hartheim. Die Arbeit habe ich mir nie selber aussuchen dürfen. In St. Elisabeth habe ich von Anfang an in der Nähwerkstatt gearbeitet. Ich hatte Lieblingsarbeiten beim Nähen, die habe ich mir aber nicht selber aussuchen dürfen. Im Institut Hartheim war ich zuerst in der Küche und dann in der Wäscherei. Das war auch von der Leitung so bestimmt. Es hat eine Zeit gegeben, da habe ich lieber in der Küche gearbeitet. Da habe ich lieber in der Küche arbeiten wollen. Aber die Schwester Oberin hat mir nur gut zugeredet. Sie hat auch mit den Mitarbeiterinnen von der Wäscherei geredet. Ich bin weiter in der Wäscherei geblieben. Mein Wunsch war es auch, wieder in St. Elisabeth zu arbeiten. Und dieser Wunsch hat sich nach ein paar Jahren erfüllt, weil mir die Schwestern von St. Elisabeth auch geholfen haben. Ich habe wieder in der Näherei gearbeitet. Das habe ich gern gemacht. Durch eine Ausbildung, die ich später gemacht habe, arbeite ich jetzt bei ProQualis am KI als Qualitätsevaluatorin. Das ist ein Beruf am allgemeinen Arbeitsmarkt. Integrative Beschäftigung. Ich selbst habe integrative Beschäftigung nicht mehr erlebt, weil ich da schon bei ProQualis am KI gearbeitet habe. Früher hat es keine integrative Beschäftigung gegeben. Jetzt gibt es die integrative Beschäftigung auch in St. Elisabeth. Die Kunden und Kundinnen können auch wählen. Zum Beispiel, eine Kundin arbeitet lieber beim Spar als auf dem Bauernhof. Oder eine Kundin arbeitet lieber auf dem Bauernhof als bei der bettdeutschen Firma Flores. Arbeit in der Einrichtung. Es gibt jetzt auch in der Einrichtung mehr Wahlmöglichkeiten. Man kann in einer Werkstatt arbeiten. Die Arbeit in der Werkstatt kann man sich teilweise aussuchen. Zum Beispiel, wenn es mehr Arbeitsmöglichkeiten gibt. Man kann auch in einem Caritas-Kaffeehaus arbeiten. Veränderungen. Das habe ich auch erlebt. Zuerst hat es nie Veränderungen gegeben. Ich habe immer in der Werkstatt gearbeitet, 8 Jahre lang. Die erste Veränderung, die besser wurde, war die neue Einrichtung in Linz. Die erste Einrichtung war in Gallnerkirchen. Da hat es große Schlafzimmer mit 6 bis 8 Betten gegeben und den großen Tagraum. In der neuen Einrichtung hat es mehrere Gruppen gegeben, In jeder Gruppe hat es auch Wohnzimmer gegeben. Keinen allgemeinen Tag mehr. Wir Kundinnen haben uns in der Freizeit auch ein Zimmer aufhalten dürfen. Es hat Zwei-Bett- und Drei-Bett-Zimmer gegeben. Ich habe mir zum ersten Mal meine Zimmerkolleginnen aussuchen dürfen. Die nächste Veränderung war das Institut Hartheim. Das war aber deshalb so, weil ich nicht immer in St. Elisabeth bleiben konnte. Es hat noch keine Dauerplätze gegeben. Erst ab 1988 hat es in St. Elisabeth Dauerplätze gegeben. Auf meinen Wunsch habe ich wieder dort arbeiten und wohnen können. Die nächsten Veränderungen waren die Ausbildungen. Ich habe das Angebot bekommen, die Ausbildung zuzumachen. Sud heißt selbst und direkt. Im Anschluss machte ich die Weiterbildung Sud Mobil. Das war ein EU-Projekt. Jahre später machte ich die Ausbildung zur Qualitätsevaluatorin. Und dadurch bekam ich meine Arbeit bei Burqualis. Auch im Wohnen hat es Veränderungen gegeben. Ich habe eine Wohnung bekommen. Zuerst war es nur eine ganz kleine Wohnung. Später habe ich eine etwas größere Wohnung bekommen. Und in dieser Wohnung bin ich auch jetzt noch. Das ist teilbetreutes Wohnen. Es gibt Zielvereinbarungsgespräche. Es hat auch schon persönliche Zukunftsplanung gegeben. Es gibt auch Psychologinnen, wenn man Probleme hat und einen zum Reden braucht. Außerdem gibt es Peerberatung. Peerberatung heißt, Menschen mit Beeinträchtigung beraten andere Menschen mit Beeinträchtigung. Soziales Umfeld. Früher hat es dies auch noch nicht gegeben. Wir sind ziemlich abgeschirmt worden. Es hat aber Sonderaktionen gegeben, die es jetzt nicht mehr gibt. Das war zum Beispiel ein Nachmittag im Tourhotel an der Donau. Das heißt das Arc-Hotel. Es hat auch den Sonnenzug gegeben. Mit dem haben alle Mädchen fahren dürfen, die neu in das Elisabethheim gekommen sind. 20 Jahre später habe ich beim Sparverein mitmachen können. Auch meine Freundin und eine andere Kollegin waren dabei. Leider ist der Sparverein aufgelöst worden. Und viele Leute von damals leben nicht mehr. Jetzt gibt es das Café Kala. Da kann man auch mit Leuten aus dem Umfeld in Kontakt kommen. Und auch neue Leute kennenlernen. Meine Freundin und ich waren 2 Jahre in einem Fitnessstudio. Da haben wir auch nette Leute kennengelernt. Leider war es uns auf die Dauer zu teuer. Das ging nämlich nur mit Vertrag. Jetzt können wir durch besondere Aktivitäten mit anderen Leuten in Kontakt kommen. Wir gehen einmal im Monat kegeln. Wir fahren Wellnessen. Wir lernen Leute bei Ausflügen kennen. Oder wir können im Urlaub Kontakt knüpfen, zum Beispiel auf einer Kreuzfahrt. Partnerschaft und Sexualität. Dies war sehr lange ein Tabuthema. Wir haben auch keine Hefte darüber lesen dürfen. Solche Hefte hat man uns weggenommen. Wir waren nur Mädchen im Heim. Ich habe einmal einen jungen Mann kennengelernt. Er hat mich besuchen wollen. Aber bei den Schwestern war das unmöglich. Ich war damals 17. Der junge Mann war auch noch nicht viel älter. Vielleicht war er 2 bis 3 Jahre älter als ich. Das weiß ich nicht mehr. Ich habe mich immer nach einem Freund gesehnt. Erst 2002 habe ich einen Freund bekommen. Und der wollte nur Sex haben. Der Kontakt ist mir nicht verboten worden. Ich bin von selbst drauf gekommen, dass wir nicht zueinander passen. Bei uns ist es selbst erlaubt, dass man einen Freund hat. Bei uns gibt es auch das Gütesiegel Sexualität. Das Thema Sexualität ist kein Tabuthema mehr. Gewalt. Früher waren sogar die Betreuungspersonen bzw. die Schwestern gewalttätig, wenn ihnen an den Mädchen etwas nicht gepasst hat. Sie haben uns zwar nicht geschlagen, aber ziemlich hart angepackt. Sie haben mich gezwungen, etwas zu essen, vor dem ihr gegraust habt. Ich bin auch gezwungen worden, in die Kapelle zu gehen, obwohl ich Besuch hatte. Und ich bin bloßgestellt worden, weil mir durch die Periode ein Malheur passiert ist. Später wurden diese Methoden abgeschafft. Wenn ich Besuch habe, kann ich mit dem Besuch alleine sein. Ich werde zu nichts gezwungen. Ich werde auch nicht bloßgestellt. Bei uns hat es auch einen Selbstverteidigungskurs gegeben. Und ich weiß, wie ich mich vor Gewalt schützen kann. Interessenvertretung. Seit 2010 bin ich Interessenvertreterin. Vorher nur für IV Arbeit. Seit 2016 für IV Wohnen. Früher hat es dies nicht gegeben. Da waren für alle Menschen mit Beeinträchtigungen die Betreuungspersonen bzw. die Schwestern da. Wir Mädchen hatten nichts zu sagen. Wir konnten uns selbst nicht vertreten. Und wir konnten andere Mädchen nicht vertreten. Und wer sich für wen einen anderen eingesetzt hat, hat es eine Maßregelung gegeben. Wir haben uns nirgends einmischen dürfen. Zumindest fast nirgends. Ein anderes Mädchen hat mir schon einmal geholfen. Und zwar, als es eine Kassenkontrolle gegeben hat. 2002 habe ich das Angebot zur Ausbildung SUD bekommen. Ja, wie gesagt, wie schon erwähnt, das heißt das Selbst und Direkt. Das war eine Ausbildung zur Selbstvertretung. Und daraus wurde bei mir später die Interessenvertretung. Jetzt bin ich schon lange Interessenvertreterin. Und ich bin froh, dass es eine Interessenvertretung gibt.
Das hast du super gemacht, Conny.
Danke.
Vielen Dank, Conny. Ich habe immer ein bisschen Gänsehaut bei deinen Texten, weil es so einen großen Bogen spannt von irgendwie bloßgestellt, kontrolliert zu werden und dann aber so viel Selbstbestimmung jetzt gelernt zu haben und zu leben und das so toll vorzutragen, auch noch in einem literarischen Text. Also und das ist, glaube ich, trotzdem wenig bekannt auch, was du alles an Erfahrungen schilderst. Und da danke ich dir auch sehr dafür, dass du das mit uns teilst, weil das sind auch sehr persönliche Erfahrungen, die du gemacht hast. Und ja, ich danke dir, dass wir da mit dir oder von dir lernen dürfen. Das finde ich sehr schön. Die Sabine, glaube ich, möchte auch gleich noch. Bitte, Sabine, kannst dich gerne auf laut schalten. Ein paar direkte Reaktionen oder Fragen an die Conny sehr, sehr gern und dann gebe ich dann weiter an die Frau Eckstein.
Okay, die Conny, die hat sehr vieles vorgelesen gehabt von früheren Zeiten St. Elisabeth. Teilweise war es mir auch selber sehr bekannt. Ich bin ja auch in einer Einrichtung seit 1972, also als kleines Mädchen. Und da war es dann auch so. Zu meiner Schulzeit, es war eine sehr extreme Trennung zwischen Mädchen und Buben. In der Schule war es Gott sei Dank gemischt, war auch die schönste Zeit, für mich eher wie ein Spaziergang Schule war für mich lustig. Ich konnte Gott sei Dank leicht lernen. Nur die Frauengruppe, die Mädchen- und Jugendliche Gruppe, es war teilweise extrem von den Schwestern extrem schwer geführt. Also wir durften uns auch kaum was erlauben, so wie Conny es erzählt hat. Da gibt es auch sehr strenge Vorgaben. Wir konnten weder noch auch später, wie wir jugendlich erwachsen geworden sind, war es auch kaum möglich, dass wir jemals überhaupt alleine einkaufen gehen durften oder sonstiges. Es war ziemlich sehr, sehr, sehr schwer zum Schlucken. Wir haben erst Anfang der 90er Jahre die ersten Zivildiener bekommen, hauptsächlich in den Männergruppen. Und in der Arbeit war es möglich, vorsichtshalber, dass man Zivis kennenlernen durfte. Und da war auch darunter ein Zivildiener, der Gott sei Dank auch einen behinderten Bruder bei uns in der Einrichtung hatte. Und da war dann das Kennenlernen tabumäßig mal ganz weg. Wir konnten über Gott und die Welt plaudern. Das war auch sehr hilfreich, beidseitig. Der Zivildiener war sehr offen und konnte auch gut mitfühlen, merkte auch selber, da braucht es noch sehr viel, Neuerungen und die strengeren Maßnahmen müssen einfach dann mal langsam aber sicher weg. Da sind die erwachsenen Frauen auch mehr Freundschaften schließen oder Partnerschaft haben können. Es hat sich dann gezogen bis 2000. Ich habe das Glück gehabt, ich habe sehr früh, also in meiner Schulzeit, Freundschaft geschlossen mit Jungs. Es war sehr lustig. Fußball spielen war ganz normal in der Schule, obwohl wir Jungs waren doch im Sport viel besser, aber mit gehangen, mit gerangen waren wir einfach mit dabei. Und später auch in der Arbeit, ich konnte trotzdem Freundschaften schließen. Mhm. Obwohl es verpönt war, bis zum geht nicht mehr, da kann ich mit der Krone ganz gut mitholen. Es ist zwar in der heutigen Zeit relativ leicht, selber zu entscheiden, will ich es oder nicht. Und kann auch das Leben selbst gestalten. Und ich bin auch schon bald 7 Jahre selbstständig in der Wohnung, außerhalb der Einrichtung, und genieße es in vollen Zügen.
Ja, das glaube ich. Vielen Dank, Sabine, dass du da deine Erfahrungen jetzt noch dazugestellt hast. Und ich würde ganz gern Barbara vielleicht jetzt noch bitten, so einen Bogen auch in die Gegenwart noch zu spannen. Es hat sich, wurde ja auch erwähnt, es hat sich viel getan, auch in der Begleitung und in der Betreuung. Und du warst doch selber dabei, als 2019 eben die schon erwähnte erste Frauenkonferenz des Österreichischen Behindertenrates stattgefunden hat. Vielleicht magst du da einfach noch jetzt ein paar Impulse oder was dir aufgefallen ist oder was dich bewegt, jetzt kurz da noch dazu stellen in Richtung gegenwärtige Situation.
Ja, ich glaube, es wurde schon einiges gesagt, eben von den Erfahrungen von Conny und von Sabine. Die Frauenkonferenz, ich war damals mit Cornelia Pfeiffer und Karin Höller. Karin Höller ist auch eine Interessenvertreterin und die auch bei uns in der Caritas für Menschen mit Behinderungen in der sogenannten Institutskonferenz auch Mitglied ist. Und dort waren wir einen Tag quasi in Wien und es war halt die erste Frauenkonferenz für Frauen mit Beeinträchtigungen. Und auch dort, also Conny, vielleicht kannst du dann auch noch was dazu sagen, was für uns einfach auch, wirklich dieser Austausch, einfach auch zu wissen, okay, wir sind viele, es gibt viele Frauen, egal ob jetzt Beeinträchtigungen auch nicht, und auch das Gewaltthema, es war, glaube ich, ein Riesenthema, da hat es einen Workshop dazu gegeben. Gewalt in Einrichtungen da und einfach auch dieses Wissen, an wen kann ich mich wenden in solchen Situationen, ja, mit wem darf ich und drüber sprechen, ja, und diese ganzen tabuisierten Themen, die ihr auch schon angesprochen habt, ja, die gerade in eurer Generation noch ganz präsent waren, wo wir erst schon langsam wegkommen, ja, und ich glaube, ja, da können auch Mitarbeiterinnen, die jetzt noch wie vor in der Caritas arbeiten, noch immer sehen, ja, es braucht dieser Paradigmenwechsel, es braucht, ja, also das Thema Inklusion, wir sind mittendrin, ja, aber es ist, für mich ist es immer recht spannend zu sehen, die Frauenbewegung, also allgemein. Also ich finde, das ist ja alleine von der Sprache, ja, und das betrifft also alle marginalisierten Gruppen, ja, also alle Menschen, da gehören Frauen dazu, da gehören Menschen mit Beeinträchtigungen, People of Color. Also ich finde auch da, es ist wirklich noch viel, viel zu tun, aber wir sind durch Situationen einfach auch wirklich auf dem Weg. Und ich denke, heute ist so ein Moment, so ein Tag, wo wir einfach auch wieder was bewegen und wo wir uns wieder zusammenschließen. Also ich sage es wirklich immer wieder, schließt euch zusammen, bildet Banden und in jeder Richtung. Ja. Weil nur gemeinsam können wir einfach Dinge schaffen. Ja. Und dieses Einzelkämpferische, ja, ich glaube, wir haben es schon oft gesehen, egal in welche Richtung, es geht einfach nicht viel weiter. Und wie gesagt, ich habe am Anfang schon das Glück gehabt, ja, auch in meinem Team, wie gesagt, Sabine Nemmer ist Teil vom Team vom pädagogischen Controlling. Wir machen einfach auch zum Thema, auch so dieses Thema, ja, nichts über uns, ohne uns. Und ich glaube, Sabine, wir probieren es, wir sind da drinnen, ja, aber auch in Zeiten wie, und da hat mir auch die Geschichte von der Conny nur einmal einige Dinge darauf aufmerksam gemacht, in Zeiten von Corona sind Dinge, wo wir geglaubt haben, dass es jetzt erreicht ist, wieder in Frage gestellt worden. Ja? Und auch da muss man immer wirklich aufpassen, wie schnell es geht, dass uns Rechte, die uns zustehen, ja, Österreich hat die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert 2008, auf einmal innerhalb von einem Jahr, innerhalb von ein paar Wochen in Frage gestellt werden. Ja? Menschen, wie es du beschrieben hast, Cornelia, in deiner Geschichte, dieser Rückzug, eingesperrt zu sein, war auf einmal so präsent wie schon lange nicht mehr. Ja? Und auch da kann man wirklich immer schauen, und wo sind uns dann teilweise die Hände gebunden, weil wir von Fördergebern abhängig sind, jetzt wenn ich ans Land denke, oder wo müssen wir trotzdem schauen, dass wir unsere eigenen Wege gehen, auch als Träger. Ja?
Danke, Barbara. Die Chronik habe ich mir gerade etwas ergänzen. Ja, weil ich komme. Ja.
Am ersten Lockdown war das besonders arg. Da haben wir noch keine Masken gehabt, da haben wir daheim bleiben müssen. Und wenn wir ausgehen wollten, nur hin und her, bei unserer Einrichtung immer hin und her oder am Hof sitzen, nur drinnen in der Wohnung habe ich neben. Ich habe zum Beispiel Karin nicht in meine Wohnung einladen dürfen und ich habe es nicht umarmen dürfen, was mir sehr schwer gefallen ist. Karin ist nämlich auf Reha gewesen, die war lang weg, zuerst im Krankenhaus, dann auf Reha. Ich meine, ich sage, ich möchte jetzt nicht sagen, warum, aber das war so. Und wir als Zurückheimer, ich habe mich voll gefreut, aber ich habe es nicht umarmen dürfen in dem blöden Corona.
Genau, also Corona.
Und beim ersten Lockdown.
Ja. Genau, Conny, du sagst es.
Und beim ersten Lockdown, da haben wir nicht selber einkaufen dürfen, da hat uns Heidi alles besorgt und sie, da haben wir sich schon aussuchen dürfen, was. Aber was Süßes halt, nicht so, wenn ich jetzt einen Gutsamen Schokolade gehabt habe, ich habe verzichten müssen, Toastern hat es so viel mehr Süßes gegeben. Das muss ich schon hoch anrechnen. Aber zwischendurch gar nichts.
Ja, aber du sagst das, Conny, wie schnell man dann auf einmal zum Schutz von wieder in Abhängigkeiten reindriftet, wo wir schon geglaubt haben, weg zu sein.
Ja, also, genau.
Und da ist uns alle, es ist uns in eine Richtung gleich gegangen, aber leider trotzdem nicht allen gleich. Da ist dann einfach wieder unterschieden worden zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und dem Rest. Ja. Mhm. Und da gilt es nach wie vor, dass wir uns in die Richtung einfach wirklich aufstellen und dagegen ankämpfen. Und da einfach die Information, und da sind wir trauen drum, leichte Sprache und wirklich das Recht auf Information ist einfach eins der wichtigsten, weil nur wenn man informiert ist, kann man sich auch auflehnen oder seine Meinung äußern und einfach wirklich auch sagen, was passt oder was nicht passt, ja, weil es geht um euch. Ja.
Vielen, vielen Dank einmal für diesen ersten Teil. Ich würde jetzt die Frau Eckstein bitten, ihre Präsentation, sie wird da Folien einblenden, damit es auch für uns irgendwie leichter ist zu folgen. Wir werden alles noch fragen können, was wir nicht auf Anhieb verstehen. Die Barbara hat jetzt schon ein paar Hinweise auch geliefert zur Behindertenrechtskonvention und das ist ja eigentlich rechtlich, müsste doch viel mehr möglich sein und die Praxis schaut immer noch anders aus. Und ja, Ihre Folien würden uns einfach dann helfen, ein bisschen zu so einen theoretischen Hintergrund zu haben, das zu reflektieren, was wir in der Arbeit oder auch persönlich erleben. Frau Eckstein, ich darf Sie bitte um Ihre Folien bitten.
Gut. Sieht man die Folien jetzt mal? Ja, ich glaube, oder? Also Sie... Ganz kurz nur vorweg, es kann sein, dass ich technisch immer wieder hängen werde mit den Folien, leider. Ich kann nicht sagen, woran das liegt, dann muss ich aussteigen aus dem geteilten Bildschirmmodus und noch einmal einsteigen. Ich warne Sie da nur vor. Aber ansonsten möchte ich mich erstens einmal herzlich bedanken für die Einladung. Das war eine sehr interessante Anfrage von der Frau Egartner und im Grunde genommen, vieles von dem, was jetzt auch in meinem Input vorkommt, ist jetzt schon vorgekommen. Ich komme, würde ich sagen, aus der wissenschaftlich-persönlichen Ecke. Und der Titel meines Vortrags geht genau in die Richtung, ich habe mir überlegt, eben, ich bin Wissenschaftlerin, aber eine Frau und ich habe eine Behinderung und ich war immer feministisch aktiv, also ganzes Leben lang eigentlich in Frauennetzwerken unterwegs, dann kam mir die Frage, ich bin eine Feministin mit Behinderung, kann man das überhaupt zusammendenken? Denke ich das zusammen? Und in weiterer Folge war natürlich dann sofort auch für mich die Frage, was braucht es für eine Feministin mit Behinderung? Braucht es da eine eigene behinderte Frauenbewegung? Reicht die Frauenbewegung, die es jetzt gibt? Reicht mir die Behindertenbewegung? Und das ist so das, was mich an persönlicher Reflexion in der Erarbeitung meiner Folien jetzt auch sehr stark beschäftigt hat und begleitet hat. Und nachdem ich eben aus der wissenschaftlichen Ecke komme, wollte ich auch wissenschaftlich einsteigen. Ich hoffe, dass es nicht zu hochschwellig und schwierig ist. Ich bemühe mich auch, so einfach und leicht verständlich zu sprechen. Für mich ist leichte Sprache schwere Sprache, sage ich auch gleich dazu. Deswegen ist es nicht so barrierefrei, wie ich mir das gewünscht habe. Ich bemühe mich aber. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, gibt es eigentlich überhaupt Gemeinsamkeiten zwischen Frauenbewegung und Behindertenbewegung beziehungsweise Gender Disability Studies? Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Gender Studies, also Gender, Frauenstudien kommen aus der akademischen Bildung, die Beschäftigung mit dem Geschlecht. Das ist auch das, womit wir uns am Institut sehr stark beschäftigen. Und als neue wissenschaftliche Disziplin kommen eigentlich auch mittlerweile sehr stark die Disability Studies dazu. Und interessant ist zu schauen, was verbindet die beiden Disziplinen und gibt es Unterschiede? Ich glaube, ganz entscheidend ist einmal die Begrifflichkeit oder der Ausgangspunkt. Gender Studies haben sich immer mit der Frage beschäftigt, ist Geschlecht, Frau sein, Mann sein, alles, was darüber hinaus existiert, etwas Natürliches, Naturgegebenes oder ist es gesellschaftlich konstruiert? Und die Disability Studies gehen mit dem Begriff Behinderung genauso um. Die zentrale, auch wissenschaftliche Frage ist, ist Behinderung etwas Natürliches, Naturgegebenes oder auch etwas oder ganz stark etwas gesellschaftlich Konstruiertes? Und das führt auch zu den Begrifflichkeiten. Entscheidend immer schon in der Auseinandersetzung mit dem Thema Geschlecht waren die Begriffe Sex und Gender. Ich nehme an, ich erzähle da auch nicht so viele Neuigkeiten. Aber Sex im Sinne von, es gibt ein biologisches Geschlecht und Gender, es gibt ein soziales Geschlecht. Also es gibt ganz viele Konstruiertheiten, eben zum Beispiel, wenn wir daran denken, was nach wie vor Frauen und Männern zugeschrieben wird an Eigenschaften, wo man eigentlich heutzutage auch vom wissenschaftlichen Standpunkt her sagen muss, das ist nicht haltbar, dass Männer immer nur selbstbewusst, aggressiv sich durchsetzen können, Raum nehmen können und Frauen immer fürsorglich, passiv etc. sind. Und genau dasselbe finden wir in den Disability Studies auch. Ich arbeite ganz viel mit den Begriffen Behinderung und Beeinträchtigung und ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass wir hier auch anscheinend unterschiedlich mit den Begriffen umgehen. Die Disability Studies gehen davon aus, Beeinträchtigung ist grundsätzlich die tatsächliche Einschränkung. Also ich kann nicht, in meinem persönlichen Fall, kann ich nicht verleugnen, dass ich im Unterschied wahrscheinlich zu Ihnen allen einfach weniger Dezibel habe. Und das ist auch messbar und erkennbar, dass ich grundsätzlich weniger höre. Das ist eine körperliche Beeinträchtigung, die einfach existiert. Es beantwortet aber noch nicht die Frage, ob ich tatsächlich behindert bin. Also inwieweit ich sozusagen mich entfalten kann, selbstbestimmt leben kann, hängt natürlich ganz entscheidend auch von den Rahmenbedingungen ab. Und ich finde, das konnten die Disability Studies als wissenschaftliche Disziplin sehr gut herausarbeiten, was ja auch in die Behindertenrechtskonvention eingeflossen ist, dass das der entscheidende Punkt ist. Und ich finde, eine ganz große Gemeinsamkeit besteht auch in diesem Anderssein. Frauen haben sich immer als erlebt, als die anderen. Heutzutage sehe ich das ganz genauso noch, weil die Orientierung an dieser männlichen Norm, an männlichen Biografien nach wie vor ausschlaggebend dafür ist, dass Frauen dem irgendwie gerecht werden müssen. Und wir finden das natürlich im Kontext von Menschen mit Behinderungen ganz genauso bezogen halt auf die nicht behinderte Mehrheitsgesellschaft. Also es geht immer, und das kam heute auch schon in der Lesung von der Frau Pfeiffer natürlich durch und in den Inputs, es geht ganz stark darum, sich an der nicht behinderten Norm ausrichten zu müssen und danach irgendwie so gut wie möglich irgendwie leben zu müssen, weil die Behinderung nach wie vor gesellschaftlich nicht in der Mitte angekommen ist. Und das ist natürlich verbunden mit wirklich den Schlagworten Gender Studies, richten sich immer natürlich auf Sexismus, sexistische Strukturen, die gesellschaftlich vorhanden sind. Und im Bereich der Disability Studies wurde der interessante Begriff Ableismen geprägt. Das kommt von to be able aus dem Englischen und heißt fähig sein müssen. Und das ist eine Anforderung, die Menschen mit Behinderungen meistens abgesprochen wird, beziehungsweise aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich das auch gleich sagen, läuft man immer hinterher, dass man als fähig anerkannt wird. Also ich finde, dass die Überschneidungen gerade auch aus der wissenschaftlichen Perspektive sehr, sehr groß sind, wenn man Geschlecht, Frauen und Behinderung, Gender und Disability Studies anschaut. Ich habe mir dann auch ein bisschen angeschaut, wie schaut denn, das kam ja heute auch schon vor, es gibt die Frauenbewegung, die hat eine lange Tradition. Es gibt auch die Behindertenbewegung, die hat ein bisschen eine jüngere Geschichte. Und da ist es interessant zu schauen, was sind denn eigentlich so die politischen Forderungen? Gibt es da Deckungsgleichheiten und wo sind vielleicht auch die ganz großen Unterschiede, die wiederum ein Grund dafür sind, dass es so schwierig ist, hier beides zusammenzuführen? Und die Liste ist natürlich nicht abschließend, also die ist nicht vollständig, aber es sind ein paar plakative Beispiele. Die Frauenbewegung, vor allem die zweite Frauenbewegung, war immer darauf ausgerichtet, rechtliche und faktische Gleichstellung mit Männern zu erreichen. Haben wir bis heute nicht erreicht. Thema waren Frauenquoten. Es gab Errungenschaften, wie zum Beispiel die Reformen im rechtlichen Bereich Ehe- und Familienrecht. Da hat sich weiterhin vieles weiterentwickelt. Meine persönliche Meinung ist, wir sind aber nach wie vor allem von der faktischen Gleichstellung sehr weit entfernt. Das ist natürlich auch der zentrale Ausgangspunkt und die zentrale Forderung immer schon in der Behindertenbewegung gewesen, die rechtliche und faktische Gleichstellung mit Menschen ohne Behinderungen. Da gibt es meiner Meinung nach schon noch Fortschritte, auch gerade im rechtlichen Bereich. Wir haben mittlerweile eigene Antidiskriminierungsgesetze im Hinblick auf Behindertengleichstellung. sie sind nicht ausreichend. Und von der faktischen Gleichstellung, das kam heute eh schon auch durch, sind wir sogar noch weiter entfernt, denke ich, als im Moment im Bereich der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern. Eine zentrale politische Forderung bis heute, ganz aktuell eigentlich nach wie vor, war in der Frauenbewegung immer auch die Frage Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Trennung zwischen öffentlicher und privater Sphäre. Die Frauen sind zu Hause, sind zuständig für die Versorgung der Familie, der Kinder, sind als Pflegende tätig. Die Männer sind draußen am Arbeitsmarkt unterwegs, ist nach wie vor eine, finde ich, aktuelle Forderung, hat sich meiner Meinung nach im letzten Jahr durch Corona auch wieder ganz stark verschärft. Wir sind zurückgefallen in alte Geschlechterrollen in Österreich. Eben, die Frauen sind alle zu Hause, müssen das Homeschooling und Homeoffice bewerkstelligen, Pflegetätigkeiten, die gesamte Care-Tätigkeit durchführen. In der Behindertenbewegung gibt es ein bisschen ein anderes Thema, nämlich so das Schlagwort Arbeit und nicht Mitleid oder Arbeit statt Mitleid. Gerade ein Thema, auch in Österreich, das sage ich gleich vorweg, Österreich ist meiner Meinung nach gerade auch im Hinblick auf Gleichstellung und Umgang mit Menschen mit Behinderungen sehr, sehr konservativ. Also da gibt es schon im angloamerikanischen Raum, Amerika, auch Großbritannien, sind da wesentlich fortschrittlicher, alleine auch, was das gesellschaftliche Bewusstsein betrifft. Österreich geht von einem sehr klassischen, defizitorientierten Bild von Menschen mit Behinderung aus. Und daher ist es natürlich kein Zufall, dass bis heute die große politische Forderung der Behindertenbewegung ist, wir wollen nicht euer Mitleid, sondern wir wollen, so wie die Frau Pfeiffer das ja auch beschrieben hat, gleichberechtigt, selbstbestimmt arbeiten können, einen Zugang zu Bildung und zur Arbeit haben. Alle Studien zeigen, dass Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt einfach zum Teil kaum Fuß fassen können und die Arbeitslosenquote in der Gruppe extrem hoch nach wie vor ist. In Bezug auf die Frauenbewegung komme ich wieder dort rüber. Die andere Spalte war immer auch ein ganz großer politischer Ansatzpunkt, die Selbstbestimmung, körperliche, sexuelle Selbstbestimmung. Das war auch für Frauen lange Zeit nicht selbstverständlich, dass sie entscheiden konnten, ob sie Kinder haben möchten oder nicht, dass sie entscheiden konnten, wie ihre Sexualität ausschaut oder nicht. Ich erinnere nur daran, dass die Vergewaltigung der Ehe bis in die 70er Jahre nicht strafbar war, weil man davon ausgegangen ist, das kann es gar nicht geben in einer Ehe. In der Behindertenbewegung, und Sie sehen jetzt eh schon, die Behindertenbewegung beschreibe ich sehr allgemein, weil natürlich gerade das Thema also die Selbstbestimmung über den eigenen Körper ist gerade für Frauen mit Behinderungen, die Frau Pfeiffer hat das ja eh auch selber erwähnt, eine ganz entscheidende Forderung. Aber die Behindertenbewegung hat das gar nicht so in den Blick genommen, komme ich noch darauf, weil sie natürlich auch sehr männlich dominiert ist. Aber auch das ist eine wichtige Forderung. Es ging immer und geht nach wie vor immer darum, wegzukommen von diesem Gedanken der Fürsorge. Ein entscheidender politischer Schritt, finde ich, in der Behindertenbewegung oder durch die Behindertenbewegung angestoßen war auch, dass die Psychiatrie und das Psychiatriewesen reformiert wurde. Also Psychiatrie war, glaube ich, in den 70er Jahren gleichbedeutend mit lebenslanger Anhaltung und Inhaftierung. Da sind wir mittlerweile, finde ich, schon etwas weiter. Und da kommt das Schlagwort Deinstitutionalisierung natürlich auch vor. Also dieses Abschieben in bestimmten Einrichtungen, Institutionen und nicht sichtbar werden und selbstbestimmt eben in einer eigenen Wohnung zum Beispiel leben können, das war ein ganz zentraler Ausgangspunkt und eine politische Forderung der Behindertenbewegung. Und damit zusammenhängt auch, und das ist etwas, was der Frauenbewegung, glaube ich, nie bewusst war, auch nie so wirklich ihr Thema war, der nicht behinderten Frauenbewegung, dass die Behindertenbewegung zu Recht sich immer gewendet hat, gerade in Österreich, gegen diese ständigen Sonderschienen und diese Aussonderung, mit denen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind. Wir haben nach wie vor ein Sonderschulwesen, wir haben nach wie vor kein inklusives Bildungs- und Schulsystem. Und das ist der Hauptausgangspunkt dafür, dass es Diskriminierung und Ausschluss begünstigt. Und daher ist es eine Meinung nach wesentliche politische Forderung der Behindertenbewegung, dass man hier gerade in Österreich das Augenmerk stärker hinlenkt. Die Frauenbewegung, und hier sind natürlich Frauen mit Behinderungen auch ganz entscheidend betroffen, hat da wiederum ganz stark eben das Thema Gewalt auch auf die Tagesordnung gesetzt, das ja lange Zeit sowohl häusliche als auch sexuelle Gewalt nicht als politisches Thema anerkannt worden ist. Das muss ich auch dazu sagen, da hat die Frauenbewegung sehr viel Vorarbeit geleistet, dass wir heute gesellschaftspolitisch und auch rechtlich wesentlich mehr Aufmerksamkeit haben in Bezug auf sexuelle Gewalt und eben aber auch in Bezug auf häusliche Gewalt, die eigentlich so einen Anstoß auch erst bekommen hat, dann durch die Frauenrechtskonvention. Und das Thema, also ich fand das wunderbar beschrieben von der Frau Pfeiffer, Abschaffung oder Verbot institutioneller Gewalt, institutionalisierte Gewalt in Einrichtungen war und ist ganz allgemein eine der zentralen Forderungen auch der Behindertenbewegung. Also es kam ein bisschen durch, dass es hier mittlerweile in den Einrichtungen und Organisationen auch mehr Bewusstsein gibt. Aber vor 20, 30 Jahren war das, glaube ich, war nicht mal in Ansätzen ein Bewusstsein da. Und daher ist das eine legitime, zentrale Forderung immer schon der Behindertenbewegung gewesen, zu sagen, Gewalt in allen ihren Ausformungen und Formen hat keinen Platz und ist auch eine Menschenrechtsverletzung, muss man auch dazu sagen. Ja, und im Hinblick auf die Frauenbewegung, wenn wir uns das nochmal anschauen, natürlich die Bekämpfung von strukturellem Sexismus und Geschlechtergeschlechts war und ist immer ganz zentral gewesen. Die Schaffung eigener Räume, eigener Frauenräume ist auch etwas, was immer entscheidend war, gerade in den 70er Jahren, und eigentlich erst wesentlich dazu beigetragen hat, so habe ich auch noch erlebt, und ich bin aber schon eine spätere Generation, dass eigentlich erst dieser geschützte Raum, wo sich nur Frauen unterhalten können, über ihre Erfahrungen sprechen können, auch entscheidend war dafür, dass ein politisches Bewusstsein entstanden ist. Und daher finde ich, passt das gut zur Forderung der Behindertenbewegung allgemein, dass Selbstvertretung, eigene Interessenvertretung, Vertretungen, Selbstbestimmung auch eine zentrale Forderung sind, weil das Schlagwort auch ist nicht über uns, sondern mit uns. Und erst dadurch ermöglicht wird, dass eine Emanzipation stattfindet. Und ganz zum Schluss wollte ich das schon nochmal ansprechen, obwohl ich heute nicht auf die Behindertenrechtskonvention wirklich eingehen kann. Aber für beide Bewegungen waren Menschenrechtsdokumente und Abkommen ganz entscheidend, dass sich auch auf der gesellschaftlichen und politischen Ebene gerade in Österreich viel verändert hat. Für die Frauenbewegung und für die politischen Forderungen von Frauen war das die Frauenrechtskonvention, die ist auch schon wesentlich älter. Und für Menschen mit Behinderungen war es letztlich die Behindertenrechtskonvention. Und das sage ich gleich vorweg, in Österreich wäre, wenn Österreich die Behindertenrechtskonvention nicht unterschrieben hätte und sich verpflichtet hätte, die Konvention eigentlich auch umzusetzen. Und wir haben noch immer große Defizite. Aber wenn das gar nicht passiert wäre, dann bin ich der Meinung, dass wir nach wie vor in dem Bereich noch viel weiter zurückliegen würden. Also die Erkenntnis, dass Frauenrechte und Rechte von Menschen mit Behinderungen auch Menschenrechte sind, ist ganz entscheidend für beide Bewegungen. Die Frage, die sich jetzt stellt, auch für unsere Veranstaltung heute, ist, wo stehen denn da Frauen mit Behinderungen eigentlich? Ich habe es schon selber gesagt, für mich war das ein gar nicht unwesentlicher Reflexionsschritt, jetzt zu überlegen, ich bin eine Frau, ich bin eine Feministin, ich habe auch eine Behinderung, ich bin in Bezug auf beides eigentlich sehr sensibilisiert, persönlich und auch wissenschaftlich. Aber eigentlich sitze auch ich zwischen den Stühlen. Und ich habe mir ein bisschen angeschaut, was könnten denn die Gründe dafür sein, warum gerade Frauen mit Behinderungen möglicherweise sehr stark zwischen den Stühlen sitzen. Also einerseits das Gefühl haben, oder wir Frauen mit Behinderungen, einerseits das Gefühl haben, wir finden uns in der nicht behinderten Frauenbewegung eigentlich auch nicht so gut wieder oder finden dann nicht so gut unseren Platz. Wir finden aber auch in der Behindertenbewegung nicht automatisch einen guten Platz, wie das ja auch auf der Frauenrechts-, auf der Frauenkonferenz 2019 vom Behindertenrat ja ein durchgehendes Thema war. Und ich glaube, da gibt es mehrere Gründe, die auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind. Ein zentraler Punkt auf einer strukturellen Ebene ist, dass wir erstens mal nach wie vor in Österreich eine mangelnde Datenlage haben in Bezug auf vor allem das politische Bewusstsein, das politische Engagement und die politischen Aktivitäten von Frauen mit Behinderungen. Sie sind eigentlich kaum existent, auch wissenschaftlich. Also die Studien, die es gibt, beschäftigen sich vorwiegend mit dem Thema Gewalt, Gewaltschutz, Opferschutz und Zugang zum Arbeitsmarkt. Aber ich habe eigentlich kaum eine umfassende Studie gefunden, die sich tatsächlich auch mit der politischen Tätigkeit und Aktivität von Frauen mit Behinderungen beschäftigt. Dann, und das Stichwort ist schon vorgekommen, Intersektionalität, also die Überschneidung von zwei Merkmalen, nämlich in dem Fall Frau sein und Behinderung. Das ist natürlich auch ein ausschlaggebender Grund, warum Frauen mit Behinderungen da vielleicht so zwischen den Stühlen sitzen, weil alle politischen Bewegungen nach wie vor sich ganz schwer tun, so zu denken. Also die Frauenbewegung hatte immer Frau an sich und bis heute eigentlich das Frausein an sich als Thema und die Behindertenbewegung wiederum die Behinderung. Aber das beides zusammen nochmals auch zu anderen politischen Forderungen und auch zu Bedürfnissen führt, ist nach wie vor ganz wenig repräsentiert. Und da komme ich auch, passt natürlich auch dazu, gleich dazu, ich habe es schon kurz erwähnt, auf der strukturellen oder institutionellen Ebene in Österreich ist die Behindertenbewegung und die politischen Strukturen sind nach wie vor männlich geprägt. Ich habe mir immer ein Beispiel gebracht. Ich habe mir angeschaut, der Behindertenrat, das ist einer der wichtigsten großen Dachverbände in Österreich, hat ein Präsidium, also das ist das wichtigste Entscheidungsgremium, das besteht aus 12 Personen. Und wenn man auf der Homepage nachschaut, dann sieht man, dass von den 12 Personen gerade mal 2 Personen Frauen sind. Alle anderen sind Männer. Ich glaube, mit und zum Teil sogar ohne Behinderungen, aber das zeigt natürlich schon, das sagt viel aus darüber, wie Frauen mit Behinderungen auch in der Behindertenbewegung und in der Behindertenpolitik vorkommen. Es gibt also nach wie vor in Österreich keine wirklich sichtbare öffentliche, eigenständige politische Interessensvertretung von Frauen mit Behinderungen. In Deutschland zum Beispiel, das kennen vielleicht viele Teilnehmerinnen, gibt es das Weibernetz. Das ist eine große Organisation, die auch öffentlich bekannt ist und sich explizit für die Anliegen von Frauen mit Behinderungen einsetzt und gleichzeitig aber auch einen starken feministischen Ansatz hat. Ein entscheidender Grund, warum Frauen mit Behinderungen sich vielleicht zu schwer tun, sich irgendeiner Bewegung anzuschließen oder wiederzufinden, ist auch, und das kam heute auch schon ein bisschen durch, diese große Vielfalt und diese unterschiedlichen Bedürfnisse und Anliegen. Erstens gibt es weder die Frauen an sich, also man muss auch dazu sagen, die Frauenbewegung selber kämpft schon damit, dass sie oftmals selber nochmal so zersplittert ist und unterschiedliche Interessensgruppen an Frauen vorhanden sind. Und dann gibt es natürlich auch die Gruppe der Frauen mit Behinderungen nicht. Also für mich war das jetzt sehr interessant. Ich bin auch eine Frau mit Behinderung und ich habe kaum eine der Erfahrungen gemacht, wie sie die Frau Pfeiffer gemacht hat, weil ich eine ganz andere Form der Behinderung habe und ganz anders aufgewachsen bin und ich mir die ganze Zeit schon überlege, aber wir haben einiges trotzdem gemeinsam, viele Erfahrungen aber auch wieder nicht. Ich habe auch hineingenommen. Entscheidend ist eben daher auch, für Frauen mit Behinderungen existieren nach wie vor öffentlich meiner Meinung nach viel zu wenige Vorbilder in politischer Hinsicht. Es gibt viel zu wenige barrierefreie politische Räume und auch Frauenräume. Also das Schlagwort Barrierefreiheit habe ich gar nicht mehr hineingenommen in die Forderungsliste. Aber das ist natürlich die zentrale Forderung aller Menschen mit Behinderungen und von Frauen mit Behinderungen auch. Und die Frauenbewegung musste sich erst mit dem Begriff vertraut machen. Der war eigentlich lange Zeit überhaupt nicht präsent. Und dann natürlich ein Punkt, den hat die Frau Pfeiffer super angesprochen. Ich glaube eben, auch wenn sich da mittlerweile etwas weiterentwickelt hat, um ein politisches Bewusstsein zu entwickeln, um auch aktiv werden zu können, braucht es Freiräume, braucht es Vernetzungsmöglichkeiten. Das ist gerade für Frauen, die eben in Einrichtungen leben, die eben einem nicht selbstbestimmten Alltag ausgesetzt sind, eine ganz große Hürde in Bezug auf die Vernetzung. Und dann habe ich noch die Ebene hineingenommen, dass es natürlich auch von den persönlichen, subjektiven Bedürfnissen Unterschiede gibt, wenn wir uns zum Beispiel jetzt anschauen, wie es Frauen ohne Behinderungen geht. Politisches Bewusstsein, politisches Handeln und Aktivität erfordern Zeit und Ressourcen. Und Frauen, die eine Behinderung haben oder überhaupt Menschen mit einer Behinderung, glaube ich, machen fast alle die Erfahrung, dass die Behinderung oder der Umgang mit dieser Behinderung im Alltag oftmals viel Zeit und Kraft erfordert. Also um unseren Alltag bewältigen zu können. Also wir sind oft aufgrund unserer Behinderung schon so stark damit beschäftigt, überhaupt den Alltag zu bewältigen, weil es zeitintensiv ist, weil wir ankämpfen müssen gegen mangelnde Barrierefreiheit etc., dass die Ressourcen oftmals gar nicht mehr vorhanden sind, darüber hinaus sich zu vernetzen, mit anderen auszutauschen, aktiv zu werden. Und ich greife das vor, die Unsichtbarkeit und Nicht-Thematisierung von politischer Tätigkeit und politischem Bewusstsein bei Frauen mit Behinderungen ist nach wie vor in Österreich, glaube ich, ganz gering. Also man unterstellt Frauen mit Behinderungen, dass sie eigentlich ja A, keinen Bedarf haben und B, dass es gar nicht irgendwie möglich ist oder dass es gar nicht gegeben ist, dass sie politisch engagiert und politisch bewusst sein können. Und da stellt sich natürlich auch gleich die Frage, was heißt das eigentlich? Wann beginnt politisches Handeln? Beginnt das nicht vielleicht schon dort, wo eine Frau in einer Einrichtung sagt, ich möchte selbstbestimmt sein, ich halte mich nicht an die Hausordnung, ich entscheide eben selbst, wann ich Besuch bekomme oder nicht. Das wird aber oftmals nicht als politisches Handeln bewertet, sondern eher als vielleicht unangenehmer Widerstand. Und dann natürlich nochmal ein Thema, das hängt ein bisschen eben mit dem Thema zusammen, dass die Vielfalt innerhalb der Frauen von Behinderungen so groß ist. Ich glaube, es macht einen ganz großen Unterschied, ob man mit einer Behinderung von Geburt an aufgewachsen ist oder so wie ich im Laufe des Lebens eine Behinderung erworben hat und sozusagen auch kennengelernt hat, die komplette Welt der Nichtbehinderung. Das wirkt sich auch, finde ich, oder könnte man vielleicht sagen, ein bisschen auf politisches Handeln, Bewusstsein und Aktivität aus, weil wenn ich von Anfang an gewohnt bin oder gelernt habe und es mir vermittelt worden ist, dass ich hilfsbedürftig bin, dass ich nicht so bin wie die anderen, verstärkt das eher vielleicht Passivität und Hilflosigkeit, also diese erlernte Hilflosigkeit, als jemand wie ich zum Beispiel, die grundsätzlich, ich bewege mich auch in einer komplett hörenden Gesellschaft, also in meinem sozialen Umfeld und auch natürlich arbeitsbezogen, gibt es keine andere Person, die eine Hörbehinderung hat. Und ich bin auch lange Zeit ohne Hörbeeinträchtigung aufgewachsen. Das heißt, mir war sehr wohl bewusst, in dem Moment, wo die Behinderung quasi medizinisch, ärztlich festgestellt worden war, dass ich jetzt Privilegien verlieren werde oder dass ich Privilegien verloren habe, weil das Thema Barrierefreiheit zum Beispiel davor natürlich niemals ein Thema war. Was können wir daraus ableiten? Oder das war so meine Überlegung auch am Ende des Vortrags. Was wären so Forderungen im Hinblick auf die Frage, wie können Frauen mit Behinderungen ermächtigt werden, zu politischer Aktivität und politischem Bewusstsein stärker angeregt werden und was braucht es dafür? Erstens einmal auf einer politischen Ebene, finde ich, die muss man mit einbeziehen, die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in Österreich muss weiter voranschreiten. Also die Behindertenrechtskonvention selbst enthält ganz klar die Vorgabe, dass allgemein Menschen mit Behinderungen politisch mit einbezogen werden müssen, politisch repräsentiert sein müssen, beziehungsweise sich selbst repräsentieren können. Und das trifft noch mal mehr auf Frauen mit Behinderungen zu. Das ist natürlich immer verbunden mit staatlichen Ressourcen. Also man muss Geld in die Hand nehmen. Ich glaube auch, dass wir das Thema nicht besprechen können oder nicht weiterkommen, wenn wir nicht weiter an der Forderung dranbleiben, dass umfassende Barrierefreiheit erforderlich ist und eben ein Bewusstseinswandel, Deinstitutionalisierung. Und dass auch die offizielle Frauen- und Familienpolitik ein Bewusstsein dafür noch stärker entwickeln muss, Frauen mit Behinderungen stärker zu berücksichtigen. Das ist nach wie vor wenig vorhanden. Und auf der Ebene der Bewegungen, auf der Ebene der Institutionen selber, ich glaube mehr denn je, dass eine bewusste Bündnispolitik diverser politischer Bewegungen erforderlich ist. Also wir haben, es ist eh schon angesprochen worden, eine riesige Zersplitterung. Es gibt die Menschen mit Behinderungen, die ihre eigenen Forderungen haben. Es gibt die Frauen. Hier gibt es wieder Zersplitterungen. Es gibt mittlerweile eine starke LGBTQ-Bewegung. Also überhaupt dann noch einmal eine eigene Bewegung, die sagt, wir wollen auch nicht in diesem heterosexuellen Zwangssystem verhaftet bleiben und haben nochmal andere Probleme als heterosexuelle Frauen. Und im Moment steht das Trennende viel stärker über dem Gemeinsamen und ich glaube, es gibt aber Gemeinsamkeiten. Also die Themen Gleichberechtigung, Teilhabe und Partizipation, Inklusion sind die zentralen Forderungen aller sozialer Bewegungen. Und dann natürlich wechselseitig die Behindertenorganisationen, gerade in Österreich, müssen frauenspezifischen Themen einfach mehr Raum geben und eine Sensibilität entwickeln, dass Frauen mit Behinderungen erstens nochmals mit anderen Problematiken konfrontiert sind und dass der männliche Blick auch eben in der Behindertenbewegung in Österreich und in den Organisationen der vorherrschende ist. Und als Beispiel ist es eh schon angekommen, der Behindertenrat versucht mit dieser Expertinnenliste und mit dem Frauenkompetenzteam genau hier eine politische Bewegung anzustoßen. Sie wird aber nicht ohne die Männer gehen. Das war immer schon so, auch in der Frauenbewegung. Ohne Unterstützung und Bewusstmachung und Sensibilität auch bei Männern, behinderten Männern, wird das, glaube ich, sehr schwierig sein, dass hier ein Wandel stattfindet. Und umgekehrt, die Frauenbewegung, die Nichtbehinderte, muss sich noch viel stärker mit diesem Aspekt des Ableismen auseinandersetzen. Für nichtbehinderte Frauen, auch wenn sehr viel Commitment und Interesse mittlerweile da ist, ist, glaube ich, auch nochmal ein weiter Schritt, sich in die Lage und Situation von Frauen mit Behinderungen zu versetzen. Und generell fordere ich ein stärkeres Zusammendenken der unterschiedlichen Kategorien. Wir müssen politisch insgesamt wegkommen von diesen Kategorien. Hier sind die einen, dort sind die anderen, wir sind alle unterschiedlich, sondern auch wieder stärker hinzukommen. Wir haben etwas gemeinsam und das in den Vordergrund stellen. Das heißt noch immer nicht, dass man dann den unterschiedlichen Bedürfnissen nicht auch Raum geben kann. Und das ist der letzte Punkt, nämlich natürlich sind Frauen mit Behinderungen oder wir Frauen mit Behinderungen selbst gefordert, stärker Position zu beziehen, uns noch mehr zu vernetzen. Selbstvertreterinnen sind ein ganz entscheidender politischer Punkt. Stellvertreterinnen, die Frau Pfeiffer hat es gesagt, Peer. Systeme sind der entscheidende Punkt. Und ich finde aber auch, dass wir Frauen mit Behinderungen natürlich auch von den Erfahrungen der nicht behinderten Frauenbewegung profitieren können und uns auch deren Erfahrungen zunutze machen können. Das erfordert auch wieder Austausch und Auseinandersetzung. Und ganz am Ende habe ich den Wunsch einer bekannten Behindertenaktivistin aufgeschrieben, die mal in einem Beitrag geschrieben hat, was sie möchte als Frau mit Behinderung. Sie sagt, Frau und Expertin zu sein und mit einer Behinderung selbstbestimmt leben und selbstständig denken zu können. Und das alles vor dem Hintergrund der Behinderung, das wäre ihr Ziel. Und ich glaube, da ist viel Platz an dem, was die politischen Bewegungen irgendwie ermöglichen, um das zu verwirklichen. Danke.
Ja, vielen Dank, Frau Eckstein, für Ihren Vortrag. Und ich beende an dieser Stelle auch jetzt an unsere Aufzeichnung und